Die Fußball-Europameisterschaft ist für einige unvermittelt vorbei gewesen, für die Deutschen, für die Schweizer und auch für den Deutschen und den Schweizer im Ostmeier-Podcast. Ja, wir schauen ein bisschen zurück, aber lamentieren nicht mehr darüber. Willkommen, Ostmeier, zu einer neuen Folge nach einer gewissen Pause im Ostmeier-Podcast.
Schön,
Ja.
dass ihr wieder dabei seid. Freue mich.
Ja, hoffentlich seid ihr mehr geworden, liebe Zuhörer und auch Zuhörerinnen gerne. Ich bin Ralf Kohler, Ihr Moderator. Tja, Urs Meier, warum war das denn kein Elfmeter, kein Handelfmeter, als Jamal Musiala Marc Cucurella ja den Ball an die Hand geschossen hat, so formuliere ich das jetzt einfach mal, im Viertelfinale, dass dann letztlich die Deutschen gegen die Spanier in der Verlängerung mit 1:2 verloren haben?
Du sprichst dieses Handspiel
Ja,
an.
wir haben es ja noch nicht thematisiert hier, also.
Ah, das haben wir noch nicht
Nein, nein,
thematisiert.
so lange
Ah,
ist das schon her. Ja, warum
warum
eigentlich?
dass es kein Handspiel war, warum dass es kein strafbares Handspiel war,
Ja,
müsste
kein
man sagen.
strafbares, genau, ja.
Genau, also ja, weil die Regeln sagen, dass es Absicht sein muss, und Absicht war es nicht. Das hat auch Nagelsmann bestätigt, das hat auch Kimmich bestätigt, indem dass sie Aussagen gemacht haben nachher. Der Kimmich hat gesagt, er wollte den Arm wegziehen. Der Nagelsmann hat gesagt, das war sicher keine Absicht. Also auch da war mal klar. Dann war es eine natürliche oder eine unnatürliche Armbewegung. Da muss man eben sagen, es war eine natürliche Armbewegung. Der Arm gehört genau dahin, wo er hingehört. Auch mit dem, weil er noch seitlich. Dann war es eine kurze Distanz. Es war ein scharfer Schuss. Also er konnte den Arm auch nicht wegziehen. Eben wie gesagt, das hat der Kimmich bestätigt. Und das sind genau diese Punkte, die im Prinzip im Regelwerk so stehen. Und der Schiedsrichter hat das auch genau so gesehen und auch so entschieden. Ein Kompliment an den Schiedsrichter, dass er Verantwortung übernommen hat, dass er genau das Problem nicht verlagert hat zum Videoassistenten. Und ja, und da kommt noch ein letztes Kriterium dazu, dass die UEFA vor dem Turnier ganz klar gesagt hat, ein zurückschwingender Arm, also ein Arm, der keine Spannung hat, wo auch keine Absicht dementsprechend dabei ist, wird an diesem Turnier nicht gepfiffen. Also die Mannschaften, die Verantwortlichen, die wussten das und ja, und eigentlich hat man genau das gemacht, was die Weisungen sind, was das Regelwerk ist. Und so schwer es auch für die Deutschen war, dieses zu akzeptieren, es war richtig, dass man diesen Elfmeter nicht gepfiffen hat.
Der Treffer zum 1:2 war vielleicht noch schwieriger zu akzeptieren, aber da stand der Spanier halt gut und die Deutschen überrascht hatten ja eher die Chance, den Treffer zu machen, unabhängig von dem möglichen Strafstoß. Der Engländer Anthony Taylor, also der Referee, ist ja schon auch hart kritisiert worden. Wahrscheinlich spielt da eben diese eine Szene die Rolle. Also okay, natürlich, wenn man ein Spiel verliert, wenn es so eine Szene gibt, ist das nichts Neues, dass sich die Betroffenen dann beklagen und mindestens hadern. Allerdings war das ja doch sehr vehement und auch die Argumentation war besonders interessant. Also was sagt uns das denn, dass nicht nur die deutsche Mannschaft, sondern Millionen Deutsche und wahrscheinlich nicht nur Deutsche sagen, das hätte doch eigentlich Elfmeter geben müssen, zum Beispiel ja auch, weil es einen Handelfmeter beim Erfolg der Deutschen gegen die Dänen im Achtelfinale gegeben hat. Eben nach dem Motto, da war doch viel weniger, aber das war ein Elfmeter und wenn das ein Elfmeter ist, dann muss doch das und das auch ein Elfmeter sein.
Genau, das sprichst du absolut richtig an, Ralf, weil auch das wäre kein Elfmeter gewesen. Das ist eben, das war gegen Dänemark, das wäre nie und nimmer ein Elfmeter gewesen, das war ein falscher Entscheid und das war genauso ein Entscheid, der zustande gekommen ist, weil der Schiedsrichter, das war auch ein Engländer,
Michael
übrigens
Oliver.
Michael Oliver, der hat den Entscheid nicht getroffen. Der hat auf dem Feld hätte den Entscheid treffen müssen. Und das hat er nicht gemacht. Also es wurde verlagert zum Videoassistenten. Der Videoassistent hat natürlich gesagt, ja, das ist schon ein Handspiel, das müsste man anschauen. Oder hat ihn dann auch rausgeschickt, den Schiedsrichter, ist dann rausgegangen. Und das erste Bild, das er gesehen hat, war ein Standbild mit einem weit abgestreckten Arm, der Ball am Arm, an der Hand, bei dieser Situation. Das war das erste Bild. Dann war noch irgendwo wahrscheinlich noch ein Kommentar vom Videoassistenten, oder? Und ich habe gesagt, er wird diesen Elfmeter geben mit diesen Bildern. Wenn er es drei oder vier oder fünfmal anschaut, wird es wahrscheinlich geben, oder? Und das Problem ist, dass bei diesen Bildern eben die Dynamik nicht rauskommt. Man sieht die Absicht nicht. Man sieht die normale Geschwindigkeit, die Distanzen nicht richtig. Und dann kommen genau diese Fehlentscheidungen, für mich ist es ein Fehlentscheid, kommen dann genau zustande.
Ja.
Nochmals, der dänische Spieler, der dreht sich ab, und wenn er sich abdreht, schnell dreht, dann fliegt der Arm weg. Das ist normal bei einem Fußballspieler. Das ist normal bei einem, der sich schnell dreht, außer der wäre Eiskunstläufer. Und dann kommt der Ball aus einer kurzen Distanz, geht er an den Arm, ohne dass da eine Absicht ist, ohne dass da irgendwie eine unnatürliche Bewegung ist und so weiter. Das wäre nie und nimmer ein Elfmeter gewesen. Und darum stimmt diese Argumentation nicht, die die Deutschen haben. Ja, wenn man im Dänemark-Spiel ein Elfmeter gibt, muss man das im Spanien-Spiel auch geben. Also ein Fehler wird nicht durch einen anderen Fehler wettgemacht, um Gottes Willen.
Genau, wir
Aber
können das ja größer fassen, denn eine auch leicht nachvollziehbare Urs-Meyer-Regel, besonders nachvollziehbar für Mathematiklehrer, ist ja ein Fehler und noch ein Fehler, das sind zwei Fehler und nicht kein Fehler.
ganz genau, so
Aber
ist es.
zeigt das denn, dass da so viel auch in den Köpfen der vielen Millionen Fußballfreunde durcheinander ist, wenn einfach man dann, ja, ich sag mal, Referenzszenen tatsächlich heranzieht, in denen aus Expertensicht, aus deiner Sicht beispielsweise falsch entschieden wurde und sagt, aber deswegen muss ja in der anderen Szene genauso oder erst recht auf
Ja,
Elfmeter entschieden werden.
natürlich, natürlich. Das ist ja genau das, jede Szene ist anders, oder? Beim einen ist der Ball etwas, wird weniger stark gespielt, beim anderen wird er 10 Meter weiter hinten gespielt, also die Distanz ist länger, man könnte den Arm vielleicht wegziehen, man zieht ihn nicht weg und so weiter und so fort. Das sind unterschiedliche Situationen, oder? Und das Problem ist, oder, und da verstehe ich natürlich die Deutschen schon etwas, dass sie sich da ärgern, in Deutschland wurde natürlich die Handspielregel sehr, sehr komisch, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, umgesetzt. Also da hatte man so seine eigenen Interpretationen, eigene Regelwerke hat man da geschaffen in Deutschland. Da wurden zum Teil Elfmeter gepfiffen, die natürlich in 100 Jahren nie hätten gepfiffen werden dürfen, oder? Und das ist das Problem in Deutschland, dass man mit in Deutschland die Handspielregel ganz komisch umgesetzt hat über Jahre hinweg. Und dass man jetzt aber so langsam auch auf dem richtigen Weg ist. Und ich glaube, jetzt gerade mit der neuen Führung, mit Knut Kircher und so weiter, wird das sicher anders nochmals angeschaut. Und ich bin überzeugt, dass auch in Deutschland die Handspielregel in der Zukunft, jetzt in dieser Bundesliga-Saison auch, eher wieder für den Fußball, für die Fußballspieler ausgelegt wird, dass nicht jedes Handspiel und nicht, weiß nicht was, jeder. In Deutschland sagt man ja im Prinzip Körperflächenvergrößerung, so ein Quatsch. Was ist das? Ist es natürlich oder ist es unnatürlich, oder? Und ist es Absicht oder nicht Absicht? Das ist die entscheidende Körperflächenvergrößerung. So, ja, das ist wirklich. Naja, gut. Also,
Naja,
was haben
Bibiana
wir denn?
Steinhaus-Webb hat dieses Wort vermieden, also indem sie es
Na,
umschrieben hat.
Gott
Das ist
sei
ja
Dank.
tatsächlich kein schönes Substantiv, aber sie hat das Gleiche gemeint in einer Argumentation in der
Ja, aber
ARD als
eben
Expertin.
nochmals. Man hat in Deutschland das Gefühl gehabt, indem dass man dieses Wort kreiert, dass man diesen Begriff anwendet, dass man ihn auch umsetzt, dass man dann eben Elfmeter pfeift mit Körperflächenvergrößerung, dass man dann größere Klarheit, größere Transparenz hinkriegt. Das ist falsch, weil es einfach falsch ist vom Grundsatz her. Oder dann kann man unterdessen fast jeden Elfmeter pfeifen, oder? Eben nochmal, ist es natürlich, nun natürlich ist es Absicht und nicht Absicht. Das ist das Entscheidende. Und das muss ein Schiedsrichter entscheiden können. Das muss er sehen. Und das sieht er auf dem Fußballfeld, sieht er das. Und dann soll er eine Entscheidung treffen. Und nochmals, Anthony Taylor beim Spiel gegen Spanien hat das gemacht in einer hervorragenden Art und Weise, oder? Und das hat der Michael Oliver beim Dänemark-Spiel eben nicht gemacht, oder? Und darum müsste man eigentlich den Schiedsrichter kritisieren und nicht der, der es richtig gemacht hat.
Dass in Deutschland, bevor alles den Bach runtergeht, noch die Wende kommt, das erhoffe ich mir auch für andere Bereiche, für das große Ganze gesellschaftlich. Also Urs Meyer macht ein wenig Zuversicht bei mir, aber nur ein wenig. Urs Meier hatte allerdings in der vorherigen Folge auch gefragt, rhetorisch, wer ist der Wahr? Und ich weiß nicht, ob er es gewusst hat, aber wir können es ja jetzt sagen, wer das war. Er hat ja auch gesagt, er soll nicht die Nummer 15 eines Landes entscheiden, könnte aber vielleicht so hinkommen, ich weiß es nicht genau. Denn interessanterweise war ja bei dem Deutschland-Dänemark-Achtelfinale und dem Deutschland-Spanien-Viertelfinale Stuart Atwell aus England jeweils der Videoschiedsrichter in Verantwortung. Hast du das gewusst? Und was sagt dir das, dass das der gleiche Mann ist? Und was sagt das vor allem darüber, ja, dass eben die Schiedsrichter verschieden, nicht nur entschieden, sondern wie du ja ausführst, auch reagiert haben?
Ja, vielleicht ist ja unterdessen vom Dänemark-Spiel zum Spanien-Spiel ja auch noch dieses Handspiel aufgearbeitet worden von der UEFA, würde ich jetzt mal behaupten. Und das heißt vielleicht, dass auch die UEFA-Verantwortlichen, die Schiedsrichterkommission unter Roberto Rossetti im Prinzip gesagt haben, dass das kein Handspiel war, dass das ein Fehler war im Prinzip, oder? Dieses Handspiel zu geben gegen Dänemark. Und dass sich natürlich dann auch der Videoassistent natürlich das auch zu Herzen genommen hat und hat beim nächsten Mal erstens mal nicht interveniert hat, weil der Schiedsrichter eben auch die Verantwortung übernommen hat und er darf ja nur intervenieren, wenn es ein klarer Fehlentscheid ist. Und es war kein klarer Fehlentscheid. Also wenn der Anthony Taylor sagt, es ist für mich kein Elfmeter, ich habe alles gesehen, da war keine Absicht, das ist kurze Distanz, das ist eine natürliche Körperhaltung, dann darf der VAR auch nicht eingreifen. Oder? Das ist ja genau das, was ich hier sage. Wir müssen den Schiedsrichter wieder dahin bringen, dass sie mehr Verantwortung übernehmen, dass es gar nicht dazu kommt, dass der VAR da im Prinzip eingreift. Oder? Und das hat, und das will auch die UEFA so. Und ich hoffe auch, dass es in der Bundesliga, die Bundesliga-Schiedsrichter in dieser Saison eben auch so sehen, dass sie wieder mehr die Verantwortung übernehmen, dass sie eben diese Situationen sehen, Entscheidungen treffen und nicht das im Prinzip auf die Spitze treiben, indem dass der VAR dann noch irgendwie eingreifen muss. Und nochmals, der VAR ist oft, der hat gar nicht diese, zum Teil nicht diese Erfahrung, der hat diesen Druck nicht, der ist oft eben vielleicht die Nummer 20 im eigenen Land, nicht die Nummer 1 oder 2 oder 3 oder 4. Ja, also verdammt nochmal, dann sollen doch diese Schiedsrichter, die Nummer 1, 2 oder 3 oder 4 sind, sollen die Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen.
Da weiß wirklich keiner, wo sein Auto steht, weil man nicht mal das Gesicht des Videoschiedsrichters in aller Regel kennen wird.
Genau.
Und man muss ja auch erstmal gucken, wo ist überhaupt der Keller. Also in dem Fall war er ja in
Ja.
Leipzig und nicht in Köln. Der
Aua.
Schwabe Knut Kircher, der Lutz Michael Fröhlich als deutscher Schiedsrichterchef ablöst, hat aber ja auch in dieses Horn geblasen von Urs Meier, also das Alphorn sozusagen. Urs Meier ist ja Schweizer. Also, dass die Schiedsrichter auf dem Platz wieder mehr entscheiden sollen und Verantwortung übernehmen sollen, dass ihm die Entwicklung auch nicht gut gefallen hat, hast du ihm dazu schon gratuliert?
Ja, da muss ich ihm nicht gratulieren. Ja, doch, ich sag ihm dann schon noch irgendwas. Ja, also, nee, von dem her, ich habe mit Knut Kircher ein gutes Verhältnis und ja, ich glaube, es ist ein guter. Ich habe die Interviews natürlich auch gesehen, die er zum Teil jetzt schon gegeben hat und so weiter und die gefallen mir. Das ist eine gute Entwicklung, die da läuft und er kommt ja von der Industrie, er kommt von,
Vom
er soll eben
Daimler.
diesen Spirit im Prinzip, diesen Unternehmerspirit und so weiter, der soll er da auch reinbringen, Veränderungen herbeiführen in die Professionalität. Meine, schlussendlich hat er bei einem Spitzenunternehmen gearbeitet, bei einem Spitzenauto. Spitzenprodukt, das ja eben Champions League würdig, Weltklasse ist und genau dahin möchte man ja auch die deutschen Schiedsrichter wieder sehen, dass sie wirklich da ganz, ganz, ganz an der Spitze sind und ja, und da ist der Knut Kircher sicher der richtige Mann.
Machen wir mal einen kurzen Schnitt und ich nenne einfach mal die Ergebnisse ab dem Viertelfinale, damit wir die dann einfach komplett haben. Beim 2:1 der Spanier gegen die Deutschen hatte Dani Olmo den späteren Sieger in Führung gebracht. Florian Wirtz gerade noch rechtzeitig mit dem Ausgleich. Merino allerdings, ja, das war auch ein spätes Tor in der Verlängerung, traf dann zu dem 2:1, nachdem eben der mögliche, aber eigentlich ja nicht gerechtfertigt, der Elfmeter, ich wollte keinen Handelfmeter übrigens, nicht gegeben wurde, ja, brachte also dieses 2:1 die Entscheidung. Portugal gegen Frankreich, dann ohne Tore und 5 zu 3 im Elfmeterschießen für Frankreich, auch noch an jenem Freitagabend. England gegen Schweiz, da gehen wir sicher noch ausführlicher drauf ein. 5 zu 3 im Elfmeterschießen nach einem 1 zu 1. Die Schweizer auch schon relativ spät in Führung gegangen. Die Freude war aber kurz, da Embolos Treffer einer von Saka folgte. Und im abschließenden Viertelfinale Niederlande gegen Türkei 2 zu 1. Die Türken nach diesem Überraschungssieg gegen Österreich im Achtelfinale auch hier in Führung. Und so ab der 70. Minute haben es die Niederländer dann gedreht zu einem 2 zu 1 und gleich noch das Halbfinale Spanien-Frankreich 2 zu 1. In Erinnerung bleibt der Ausgleichstreffer vom damals noch 16-jährigen Lamine Yamal. Der wurde ja dann vor dem Finale 17. Olmo hat den Siegtreffer erzielt, auch schon Mitte der ersten Hälfte. Kolomouani war der Schütze der Franzosen gewesen. Im zweiten Halbfinale England mit einem 2 zu 1 gegen die Niederlande, wie 3 Jahre zuvor, ins Finale eingezogen. Die Niederländer mit einem frühen Führungstreffer. Simons, ja, auch ein umworbener Spieler mittlerweile. Harry Kane per Foul-Elfmeter zum Ausgleich. Und Ollie Watkins in der Nachspielzeit schon zum 2 zu 1. Ja, Mensch, das sind so viele Sachen. Bereits ein paar Wochen später hat man viele Details gar nicht so parat, deswegen ja vielleicht auch interessant, die nochmal in Erinnerung zu rufen. Im Finale dann Williams, Außenspieler, schneller Mann mit dem 1-0-Führungstreffer der Spanier, Palmer in der 73. Minute mit dem Ausgleich und, also es in die Schlussphase gegen 86. Oyarzabal macht den 2 zu 1, ja, Champions-Treffer, kann man ja sagen. Spanien gegen England 2 zu 1. Hast du denn diese Partie in deiner Wahlheimat Spanien erlebt, Rosmeier? Das Finale.
Also, den Final habe ich in der Nähe, also in Lacanau, Ossian, in der Nähe von Bordeaux habe ich das angeschaut.
Aha.
Genau, in einem Restaurant.
Also wir können
Ja.
sicher festhalten, Spanien durchaus ein verdienter Europameister. Die Deutschen hatten halt Pech, auf das spielerisch stärkste Team relativ früh zu treffen durch den Turnierbaum. Ja, hätten sie mal gegen die Schweizer verloren zum Abschluss der Vorrunde, dann wären sie sozusagen in der anderen Hälfte gewesen. Ja, gut, die Schweizer allerdings sicher auch nicht zufrieden. Wir können gleich noch mit ihnen trauern, aber wenn wir schon mal beim Endspiel sind, da war ja jetzt tatsächlich dein junger Favorit unter den Referees, François Letexier aus Frankreich, im Einsatz. Also die UEFA mutig, es gab ja durchaus Kritik an dieser Ansetzung.
Tja, es gibt immer Kritik, oder? Das ist ja im Prinzip, kannst du es ja nie allen recht machen, oder? Erstens mal, es war es mutig von der Schiedsrichterkommission, sehr mutig sogar. Aber er hat sich das auch verdient. Er hatte vorher wirklich wunderbare Partien geleitet. Er hat sie eben geleitet. Er ist eben genau einer dieser Schiedsrichter, der kämpft für die letzten Meter, der kämpft für eine gute Position, der Verantwortung nimmt, der die Entscheidungen trifft, der aber auch gut kommuniziert, der im Prinzip bescheiden auf dem Feld daherkommt, der den Fußball in den Vordergrund stellt und nicht sich selber. Also ein wunderbarer Schiedsrichter, und ich habe natürlich richtig, richtig Freude gehabt, dass sie ihm dieses Finale zugetraut haben. Wie gesagt, ich habe ihn einmal gesehen in der Champions League, und ich wusste, da ist ein Riesentalent. Und das hat er im Prinzip jedes Mal, wenn ich ihn wieder sehe, bestätigt er mir das. Also es macht einfach Freude, ihm zuzuschauen aus Schiedsrichtersicht. Und ich glaube, er wird den Fußball in den nächsten Jahren noch viel, viel, viele gute Spiele bescheren, oder? Und eben, wie gesagt, er leitet ein Spiel, und ja, es war einfach genial. Es war ein Finale, das gespielt worden ist, wo man nicht über den Schiedsrichter lamentieren musste, nicht über Entscheidungen lamentieren musste, wo kein VAR in Einsatz war. Es war einfach ein Fußball, ein richtig geiles Fußballspiel, und da gehört eben ein Spielleiter dazu. Ein Spielleiter kann das eben genau zu einem Spektakel machen, oder er kann eben genau das Gegenteil bewirken, dass es eine zähe Sache wird, dass man wieder über Diskussionen hat und so weiter und so fort. Also nochmals, Letexi, super Entscheid der UEFA-Schiedsrichterkommission, super Schiedsrichter gewesen im Finale. hat dazu beigetragen, dass diese Europameisterschaft mit einem wirklich würdigen Schlusspunkt zu Ende gegangen ist.
Bei dieser Lobeshymne von Urs Meier fragt sich ja, weiß das der Bretone François Letexier, 35 Jahre alt, denn schon, dass er von der Schiedsrichterlegende eben so in diesen höchsten Tönen gelobt wird? Ja,
Keine
das
Ahnung,
weißt
wer
du
das
nicht.
weiß. Wahrscheinlich wird es ihm schon irgendwann mal hoffentlich zugetragen. Keine Ahnung.
Der
Und wenn
einzige
nicht.
Franzose, der den Urs Meier Podcast hört, womöglich. Wenn es überhaupt einen
Na,
gibt, müsste mal die Statistiken
spielt ja
hinterfragen.
keine Rolle. Also um Gottes Willen. Positive Energie, die geht immer irgendwo durch. Das kommt immer irgendwann an. So wie die negative übrigens auch.
Aha, also Letexier ist verheiratet, er hat auch einen Sohn und er ist Gerichtsvollzieher. Ist ja auch interessant. Ja, da hat er
Sehr
viel zu
gut.
entscheiden. Obwohl, nee, er hat es ja nicht zu entscheiden, er muss es dann ausführen. Also, ja, da muss er mal eher gucken, dass er dann vom VAR nicht auch nur noch zum Ausführer degradiert wird, sondern dass er da auf dem Feld richtig überhaupt entscheiden darf. Ja.
Nee, aber eben, das ist ja genau noch was, was ich gesagt habe. Ich habe übrigens auch mit dem Schweizer Schiedsrichterverband mal kurz jetzt gesprochen
Ja.
und habe eben auch diese Lobeshymne auf Letexier gemacht, obwohl wir haben in der Schweiz auch einen sehr guten Schiedsrichter mit Sandro Scherer, der pfeift jetzt das Supercup-Finale am 14. August, ist das glaube ich in Warschau zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo. Also auch das eine super Nomination wieder von der UEFA, dass man auch wieder hier einen jungen, aufstrebenden, guten Schiedsrichter im Prinzip einsetzt. Aber wegen dem habe ich das jetzt nicht gesagt, sondern eben, dass man genau, weil wenn man ja schon so einen Schiedsrichter hat wie Letexier und so weiter, der ja zeigt, wie es gehen muss, dass man das eben auch umsetzt bei den anderen Schiedsrichtern oder eben nochmals wieder kämpfen um den letzten Meter, wieder noch darunter gehen, nochmals seine Position verändern, dass ich eben diese Aktion gut sehe. Und wenn ich sie dann schon sehe, dann eine Entscheidung treffen, oder? Wir haben an dieser Europameisterschaft auch wieder zwei, drei, vier Fälle gehabt oder noch mehr, wo die Schiedsrichter unverständlicherweise keine Entscheidungen getroffen haben. Also es hat nochmals beim Eröffnungsspiel schon begonnen, Deutschland gegen Schottland,
Fünf
wo
zu eins.
der
5 zu 1, Clement Turpin,
5 zu
der
1,
Schiedsrichter aus Frankreich,
genau, wo
ja.
Turpin im Prinzip diesen Elfmeter nicht gegeben hat, oder zuerst, oder wo es ja dann noch eine rote Karte sogar gegeben hat. Also so eine Aktion im Strafraum mit dieser Brutalität, mit diesem Trefferbild, das muss ein Schiedsrichter auf diesem Niveau sehen. Da muss er eine Entscheidung treffen. Da muss nicht der VAR muss da eingreifen müssen, oder? Und solche Sachen erwarte ich, oder eben Michael Oliver beim Spiel gegen Dänemark. Dieses Handspiel muss er sehen. Da gab es noch andere Szenen, wo man sagen muss, verdammt nochmal, sie sehen die Aktion und sie treffen keine Entscheidungen. Das kann nicht der Anspruch sein von einem modernen, guten Schiedsrichter. Und da muss in eine andere Richtung, muss da gearbeitet werden. Und eben, wie gesagt, wenn der Knut Kircher jetzt schon sagt, er will das auch anders sehen, dann ist das ein sehr, sehr guter Ansatz.
Ja, Sie beim Urs Meier Podcast müssen da genau hinhören und dann auch mitdenken, denn der Unterschied ist ja tatsächlich, bei Deutschland gegen Schottland hat zwar der Schiedsrichter erstmal nicht auf Elfmeter entschieden zunächst, aber nach VAR-Ansicht gab es dann einen, während eben bei dieser Sache mit dem Handspiel, das aber kein strafbares Handspiel war, im Viertelfinale Deutschland gegen Spanien, da, ja, wie war denn das dann? Da gab es gar keine offensichtliche VAR-Überprüfung, sondern genau, der
Nein!
Taylor hat eben sofort gesagt, er
Entschieden!
weiß, was Sache ist. Ja, und
Genau!
Letexier wiederum hatte übrigens vor diesem Finale am Sonntag, 14. Juli in Berlin, 2 Wochen Pause. Ja, denn vor dem 2 zu 1 der Spanier gegen England war das Spiel, das er geleitet hatte, das Achtelfinale, als Spanien einen Rückstand wettgemacht hat gegen Georgien und nach einem 1 zu 1 der Pause doch noch eben souverän gewonnen hat und gerechtfertigt mit 4 zu 1. In die Europameisterschaft gestartet war der junge französische Schiedsrichter mit auch diesem wilden Spiel in der Schlussphase hin und her mit den Toren Kroatien gegen Albanien 2 zu 2. Ja, das Ergebnis wurde den Kroaten zum Verhängnis, aber sicher keine Schiedsrichterentscheidung. Und Dänemark hatten wir ja auch angesprochen, das 0 zu 0 der Dänen in München gegen Serbien. Ja, das hat auch Schiedsrichter Letexier geleitet. Der kam aber also über Hamburg. Bei dem Kroatien-Spiel nach München, Dänemark-Spiel Köln nach Berlin, also auch ganz schön rum in Deutschland. Und ist ja jetzt schon wieder bei Olympia sogar dabei. sieh mal an, das sehe ich jetzt hier gerade erst. Japan, Paraguay 5:0, Australien, USA 1:2. Allerdings habe ich ja von dem Olympischen Turnier noch nicht so viel mitbekommen, nur diese eine Sache. Du hast dich auch schon an anderer Stelle dazu geäußert, Urs Meier, weißt du denn, was ich meine?
Ja, natürlich, das Argentinien-Marokko-Spiel nehme ich mal an.
Richtig, also Argentinien unterliegt 1:1 nach Marokko, hatte gehofft, dass eben der Treffer zum 2:2 zählen würde. Das hatten die marokkanischen Fans wiederum befürchtet und einige stürmten also den Platz. Es kam dazu, dass dann eine sehr, sehr lange Pause war. Nach der Pause eine Videoüberprüfung. Glenn Nyberg, der Schwede, ja auch schon in den Schlagzeilen gewesen und auch bei der Europameisterschaft ja übrigens im Einsatz, hat dann das Tor nicht anerkannt. Es wurde nochmal nachgespielt oder weitergespielt, nachdem dieser Treffer ja auch schon tief in einer Nachspielzeit fiel. Waren das 9 Minuten oder noch mehr? Und ja, jedenfalls das besonders Kuriose war einfach die zweistündige Unterbrechung. Es waren wohl dann auch gar keine Zuschauer mehr da und so weiter und so weiter. Also, Osmeier, sag mal, was da alles schiefgelaufen ist.
Ja, schiefgelaufen ist, keine Ahnung. Also eben nochmals, der Grundsatz ist eigentlich, wie hat der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen? Hat das unterbrochen oder hat das abgebrochen? Das ist eigentlich die Grundsatzfrage. Das weiß ich ja auch nicht,
Wie hätte er denn pfeifen müssen oder was hätte er denn tun müssen, damit auch die Zuschauer nicht zu früh aus dem Stadion gehen und denken, es sind jetzt zwar schon 90 Minuten vorbei, dass die Mannschaften in der Kabine sind, aber es kann durchaus sein, weil er noch nicht abgepfiffen hat, dass das noch weitergeht. Wir bleiben mal noch in der Arena.
Eben nochmals, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe die Situationen nicht gesehen, ich habe die Reaktion vom Schiedsrichter, wie er das gemacht hat, nicht gesehen. Also es ist immer schwierig zu sagen. Ich kann nur grundsätzlich sagen, eben es gibt einen Unterschied, ob du ein Spiel unterbrichst. Wenn du ein Spiel unterbrichst, dann nimmst du ja die Spieler vom Platz, weil irgendwas passiert ist, was die Gesundheit gefährden könnte der Spieler. Das ist ja immer das Hauptkriterium eines Schiedsrichters. Das kann ein Blitzschlag sein, also ein Gewitter sein, dass wegen Wetter die oder wegen Hagelschauer, dass du die vom Platz nimmst. Dann kann es aber eben auch sein, dass es wegen Zuschauerausschreitungen ist, wegen Raketen, die da gezündet werden, also Feuerwerkskörper und so weiter, wo du sagst, die Spieler sind gefährdet, die Offiziellen sind gefährdet, dann musst du ein Spiel unterbrechen und normalerweise gibst du dann eine Zeit, eine Vorgabe, dass das Ganze sich wieder beruhigt. Also beim Gewitter wartest du natürlich, bis das Gewitter weg ist normalerweise. Bei Zuschauern wird natürlich mitgeteilt, wenn das nicht sich verändert, wird das Spiel dann abgebrochen werden, später vielleicht. Dann versuchst du nochmals rauszugehen, wenn das möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, musst du es sowieso abbrechen. Wenn es möglich ist, gehst du raus. Vielleicht haben sich ja die Zuschauer dann beruhigt und es kann weitergehen oder es geht nochmals weiter
Oder
mit
sie sind weg.
Feuerwerk und so weiter. Dann brichst du das Spiel ab, dann ist es ein Spielabbruch, oder? Da kommst du auch nicht mehr raus. Normalerweise, wenn du ein Spiel unterbrichst, wie gesagt,
Ja, wie zeige ich das an?
ja, im
Worauf muss
Prinzip,
ich als
dass du eben, ja
Zuschauer
eben,
achten?
nein, du sagst, wie man ein Spiel abbricht. Ein Spiel abbrechen ist fertig. Dann ist einfach fertig, oder? Dann ist einfach, dann zeigst du das klar ab, jetzt ist fertig, oder? Das ist das eigentlich das offizielle Zeichen, nehme ich mal an, dass jetzt fertig ist, oder das andere, du gehst raus in die Garderobe, dann ist das was anderes. Eben nochmals, ich habe es immer noch nicht gesehen, wie er das genau gemacht hat. Das war ja die große Diskussion. Dass es über 2 Stunden dauert, dass man wartet, dass die Zuschauer vielleicht auch das Stadion schon verlassen hat, ist vielleicht auch dem Umstand, dass man eben nicht mehr den Zuschauern nicht getraut hat, dass man gesagt hat, wenn wir jetzt die im Stadion lassen und das Spiel wieder aufnehmen, kann ja wieder dieselbe Situation stattfinden. Keine Ahnung, was die Gedanken waren des Komitees, Schiedsrichterkommission, die ja sicher da von der FIFA auch gestellt wird. Also das Olympische Turnier wird ja unter der Ägide der FIFA geführt.
Es wird nur auch so gewesen sein, dass das Fernsehen dann auch nicht mehr dabei war.
Ja, das kann sein, oder? Aber wichtig ist ja in einem solchen Turnier, und das ist ja oft so, solche Spiele, die will man unbedingt durchhaben, die will man gespielt haben, weil der Turnierplan, der ist so eng getaktet, dass man eine große Verschiebung eigentlich in der Regel gar nicht, dass das gar nicht möglich ist. Oft sind die Mannschaften müssen schon abfliegen, die müssen in ein anderes Hotel, keine Ahnung was und so weiter und so fort, oder das ganze Logistische, das auch dahinter steckt. Das Stadion ist am nächsten Tag vielleicht für einen anderen Event schon irgendwie reserviert und so weiter und so fort. Da gibt es so viele Punkte, dass man unbedingt so ein Spiel natürlich zu Ende bringen möchte. Das ist ganz klar bei einem solchen Turnier. Und das ist auch in diesem Fall der Fall gewesen, dass man natürlich gesagt hat, wir müssen das fertig machen. Dieses Spiel muss zu Ende gespielt werden, oder? Und dann ist es ja auch richtig, wenn man dann rauskommt, dass man dann im Prinzip mitteilt, was vorher passiert ist. Und wenn es halt ein Abseits gewesen ist, ja, dann ist es ein Abseits gewesen. Da kann man nicht sagen, okay, jetzt haben wir 2 Stunden Pause gehabt und jetzt machen wir mit 2:2 weiter. Nein, wir haben es unterbrochen und wir konnten dieses Abseits noch nicht auflösen. Jetzt können wir es auflösen. Es war Abseits, also das Tor zählt nicht. Das Spiel geht weiter mit 2:1. Und wenn halt noch 3 Minuten zu spielen sind, dann sind noch 3 Minuten zu spielen. Ja, Punkt.
Bei der Europameisterschaft 2021 hatten wir ja auch den Herzstillstand des Dänen Christian Eriksen und den Trubel drumherum, die Wiederbelebung glücklicherweise. Und es muss oder ging dann auf jeden Fall auch weiter. Das Spiel gegen Finnland, das dann der Außenseiter sogar mit 1:0 gewann gegen betroffene Dänen beim Busanschlag, der glimpflich verlief in Dortmund. Ich meine 2017 vor dem Monaco-Spiel, ja, da war es ja nicht mal ein Turnier, aber es war trotzdem kein Platz für große Menschlichkeit. Und sogar Hans-Joachim Watzke als Dortmunder Geschäftsführer hat ja argumentiert, warum dieses Spiel dann so schnell doch noch gespielt werden musste. Ja.
Ja, bei einem Bundesligaspiel,
Ja gut,
ja,
das
da
war der Champions League.
ein Champions League was.
Ja, der
Ja,
Champions League
eben
eben,
auch
ja.
da, eben auch Champions League, da kommt immer wieder dieser Druck, oder eben nochmals, ich habe ja dieses Spiel mal gehabt, dass ich wegen Nebel abgepfiffen habe, da habe ich ja schon mal gesagt, oder nicht angepfiffen
Aber es haben
habe
nicht
und
alle
dann eine
gehört.
Woche später und so weiter. Ja, eben, da ist schon Druck drauf, oder? Aber nochmals, damals war es einfach so, dass das Spiel nicht regulär hätte durchgeführt werden können. Und da habe ich einfach gesagt, nein, nein, nein. Oder? Und auch da würde ein Schiedsrichter, wenn er sieht, dass die Spieler gefährdet sind, würde er das Spiel auch nicht mehr anpfeifen, oder? War jetzt in diesem Fall nicht der Fall bei Argentinien gegen Marokko, eben. Wenn schon keine Zuschauer mehr im Stadion sind, ja, dann ist auch keine große Gefährdung für die Spieler da.
Ja. Gehen wir nochmal zurück auf die EM im Hinblick auf die Schiedsrichtereinsätze ab Viertelfinale. Also Le Texier hat das Finale bekommen und dann war zum Beispiel ja auch der Michael Oliver nochmal dabei im Viertelfinale mit Frankreich gegen Portugal. Ach so, und genau, England gegen Schweiz müssen wir ja noch besprechen, auch unabhängig vom Schiedsrichter. Daniele Orsato hat das geleitet. Clément Topin war bei Niederlande gegen Türkei im Einsatz. Slavko Vincic hatte das eine Halbfinale mit Spanien gegen Frankreich 2:1. Und Felix Zweier, der Berliner, durfte im anderen Halbfinale bei Niederlande gegen England pfeifen. Ja, vielleicht dann erst nochmal zum deutschen Schiedsrichter oder den deutschen Schiedsrichtern. Da war ja dann der andere Daniel Siebert als vierter Offizieller auch bei dem Halbfinale noch dabei. Können die Deutschen in Sachen Schiedsrichter zufrieden sein? Da waren sie ja immerhin dann im Halbfinale.
Ja, absolut, absolut. Also ich glaube, im Vorfeld der Europameisterschaft hätte man nicht zugetraut, dass die deutschen Schiedsrichter so ein gutes Bild abgeben würden. Also ja, also es war schon, man hat war überrascht über die Nomination erstens mal von 2 deutschen Schiedsrichtern und ja, und ich glaube auch vor 2 Jahren oder vor 1,5, 2 Jahren hätte man auch bei Felix Zweier hätte man noch ein größeres Fragezeichen gemacht. Ich habe immer wieder gesagt, Felix hat unglaublich an sich gearbeitet in dieser Zeit. Ich glaube, der Tiefpunkt bei ihm war sicher das Dortmund-Bayern-Spiel damals, die ganze Medienberichterstattung, was da alles abgelaufen ist.
Künftig
Und er
darf
hat
er
dann,
Dortmund wieder pfeifen, hat glaube ich
ja,
auch
er hat
Knut
dann
Kircher
sich,
gesagt.
ja, das ist auch richtig so. Und er hat an sich gearbeitet und er hat wirklich an dieser Europameisterschaft, das war so, es gibt ja immer so Turniere, die laufen für einen. Und das war sicher ein Turnier, das für ihn gelaufen ist, das muss man schon sagen. Er hat schwierige Spiele gekriegt, ganz schwierige Spiele hat er gekriegt und hat die wirklich gut über die Bühne gebracht. Und auch dieses Halbfinalspiel, wo er im Vorfeld, wo auch große Kritik da war und so weiter und so fort, hat er wirklich hervorragend über die Bühne gebracht. Also Kompliment den ganzen Deutschen und nicht nur ihn. Also vergessen wir den Daniel Siebert nicht dabei, vergessen wir das ganze Team nicht. Und ja, man hat die deutschen Schiedsrichter oft, und auch ich bin da einer derjenigen gewesen, der das kritisiert hat, aber an dieser Europameisterschaft nochmals Chapeau, gut gemacht.
Urs Meier als Schiri-Experte von 2005 bis 2018 und eigentlich gefühlt noch länger für das zweite deutsche Fernsehen, kennst du ja die Strukturen des ZDF. Ja, wird man da sehr kritisch sein und dann vielleicht sagen, wenn Manuel Gräfe so wüste Kritik auch übt auf sozialen Medien an seinem Berliner Kollegen Zweier. Den brauchen wir vielleicht dann nicht mehr beim nächsten Turnier. Oder kann es umgekehrt sein, dass Manuel Gräfe sagt, ach, die haben ja vielleicht eh schon gesagt, sie planen anderweitig, sie planen nicht länger mit mir. Dann brauche ich da ja kein Blatt vor den Mund zu nehmen und kann meine Meinung einfach mal in den Medien, wo ich eh beim ZDF so wenig zum Einsatz komme, raushauen, wie ich das will.
Also grundsätzlich finde ich immer gut, wenn die Experten oder die Experten im Prinzip Klartext sprechen, dass sie das auch können und dürfen, weil sie unabhängig sind. Und das ist ja bei Manuel Gräfe der Fall. Er ist weder bei der UEFA, FIFA noch beim DFB irgendwo jemand irgendwas schuldig. Also er kann da Klartext sprechen. Wie gesagt, und was das ZDF macht, wie sie das intern handhaben mit solchen Sachen, das weiß ich auch nicht. Also um Gottes Willen, also
Auch in der
wie gesagt.
Sportbild zum Beispiel stand aber ja, ach, das ist ja fraglich, ob der Gräfe dann über dieses Turnier hinaus also weitere Einsätze beim ZDF haben würde. Wer könnte es denn sonst machen eigentlich?
Wer hat denn das gesagt beim Sportbild?
Naja, das war
Keine
halt
Ahnung.
in einem Bericht und man hat ja
Keine Ahnung.
tatsächlich den Eindruck, überhaupt die Schiedsrichterexperten werden wieder sozusagen zurückgedrängt, mal abgesehen von Magenta TV mit dem jungen, eloquenten Patrick Ittrich, haben ja bei der ARD Lutz Wagner und Bibiana Steinhaus jetzt auch nicht so viel Raum gehabt. Und
Ja,
beim
das ist das
ZDF war das
Problem.
eh wenig.
Das ist ja das Problem, dass man natürlich eben dieses ja, die Schiedsrichter-Experten, die nimmt man dann irgendwo, also zaubert sie dann immer wieder aus der Mottenkiste raus, wenn man sie unbedingt braucht, oder? Und zum Teil eben auch etwas, ja, etwas schwierig, oder? Also jetzt gerade bei diesem Handspiel Deutschland gegen Spanien zum Beispiel, in dem, dass man in kürzester Zeit die Bibiane vors Mikrofon stellt, ohne dass sie im Prinzip das nochmals genau anschauen kann, dass sie das vielleicht und im Prinzip da sofort raus muss. Ja, das ist schon sehr, sehr schwierig, oder? Der Manuel Gräfe hatte da mehr Zeit, weil er die ARD übertragen hat und nicht das ZDF dieses Spiel, konnte natürlich das Ganze irgendwo aufarbeiten, konnte da irgendwo seine These festlegen und so weiter und so fort. Ja, man müsste den Schiedsrichtern, Experten etwas mehr, wie soll ich das sagen, etwas mehr Platz bieten, mehr Wertschätzung in Anführungszeichen entgegenbringen, dass sie eben ein Teil sind von diesen Fachexperten, oder? Man drängt sie auch da, drängt man sie oft in die Ecke, und darum finde ich das gut, du hast es richtig gesagt, der Patrick Ittrich macht das sehr, sehr gut bei Magenta TV. Man gibt ihm aber auch den Spielraum, man gibt ihm auch die Plattform, etwas zu erklären, etwas aufzuarbeiten, also das, was man an den Fußballexperten dauernd anbietet, dass sie da irgendwo ihre Statistiken und ihre Analysen machen dürfen. Warum macht man das nicht auch bei den Schiedsrichtern, beim ZDF und bei der ARD, dass man ihnen da mehr Platz bietet? Also das würde ich wirklich auch würde ich gut finden. Und wie gesagt, es gibt genügend Experten.
Beim ZDF gab es ja jetzt an der Spitze der Sportredaktion schon vor längerem den Wechsel. Thomas Fuhrmann, also in die Politik gegangen und Jörg Polos ist am Ruder, ach so, ist ja auch ein Ruderer gewesen und hat vom Rudern berichtet. Das war jetzt ein gar nicht geplantes Wortspiel, aber nur, dass der auch vollkommen Planungssicherheit hat und Bescheid weiß. Urs Meier, wärst du denn bereit für ein ZDF-Comeback?
Ja, das wurde ja schon im Gerichtssaal, wurde das ja schon mal angetönt. Nee, also ich bin immer offen und wie gesagt, und ich bin auch ein Mensch, der verzeihen kann, der im Prinzip schwamm drüber und es geht wieder vorwärts. Wie gesagt, aber die sollen einen Jungen nehmen, meine schlussendlich, genau. Also mein Gesicht haben sie ja schon beim ZDF schon mal gehabt, über Jahre hinweg. Jetzt haben sie andere Gesichter, das ist auch gut. Und wie gesagt,
Ja, oder sie brauchen wieder
ich
eins.
hatte eine schöne Europameisterschaft mit vielen schönen Spielen, die ich
Vorträgen.
geschaut habe, mit vielen Vorträgen, mit vielen Dings. Also alles gut. Also wie gesagt,
Ich
wenn
hatte.
eine Anfrage kommen würde,
Ja.
würde ich nicht Nein sagen. Wir würden das ganz klar anschauen, was ist das Konzept, was ist die Plattform und so weiter. Aber wie gesagt, sie haben Manuel Gräfe und ich nehme an, dass es auch in den nächsten Turnieren so sein wird, dass der Manuel Gräfe für das ZDF auflaufen wird. Und das ist absolut gut so.
Ja, Urs Meier ist Anwalt, jetzt muss ich es ja nochmal sagen, bei dem Schadensersatzprozess im April 2023 hatte er ja eben vorgeschlagen, wir vergessen die mündliche Vereinbarung für 2021 insoweit und Urs Meier wird eben 2024 bei der EM eingesetzt. Ja, und dass es ja auch mit zwei Schiri-Experten geht, hat ja eben die ARD vorgemacht. Also Urs Meier und Manuel Gräfe, das wäre ja auch ein vielleicht gar explosives Gemisch gewesen oder gespannt.
Ja, das wäre sicher spannend gewesen, vor allem bei diesem Handelfmeter bei Deutschland gegen Spanien wären wir wahrscheinlich nicht ganz gleicher Meinung
In
gewesen.
Stuttgart das Spiel übrigens. Naja gut, und vielleicht können wir das Gespann ja dann, wenn es so ist, wie du sagst, dass Greife wohl doch bleiben könnte, das Gespann dann eben in Nordamerika doch noch haben. Wer weiß, wer weiß. Aber okay, die Schweizer hatten wir ja noch, die unglücklich ausgeschieden sind gegen die Engländer, die also nicht jedes Elfmeterschießen verlieren. Ja, dieser Samstag wird ja sicher noch in Erinnerung sein mit diesem Düsseldorf-Spiel. Ja, wie hast du das aufgenommen? Das Aus
Ja,
im Viertelfinale
natürlich.
der Eidgenossen.
Ja, ich glaube, das Bild, das ich hatte nach dem Spiel, war ja eigentlich das, dass meine Tochter, die Blut, die da noch, die immer noch 10 Jahre alt ist, die wird jetzt erst dann nächstens 11 Jahre alt, die hat fürchterlich geweint. Und dieses Weinen, das war auch bei mir so. Also ich habe dann natürlich nicht so geweint, aber innerlich war ich schon sehr, sehr traurig, dass wir eine wunderbare Chance verpasst haben, noch mehr Geschichte zu schreiben. Und aber was natürlich immer wieder ist, in der Retroperspektive, kann man ja auch wieder sagen, die Schweiz hat ein Turnier gespielt, wie sie es noch nie gespielt haben. Sie haben Mannschaften dominiert wie Italien, sie haben Mannschaften dominiert wie England. Wir waren die bessere Mannschaft. Die Schweiz hat Fußball gespielt. Die Schweiz hat den Takt vorgegeben und ja, schlussendlich sind wir wieder im Elfmeterschießen ausgeschieden und tatsächlich, es war glaube ich ein Titel in der Schweiz, wir sind das neue England im Elfmeterschießen, oder? Also ja, scheiße, ja, wir verlieren die Elfmeterschießen und das ist nicht gut, dass es dauernd so ist. Ja, aber nochmals, das Positive, das wir rausnehmen können, wir haben eine richtig fantastische Mannschaft mit einem tollen Trainer, mit tollen Spielern, mit einem tollen Spielführer, mit Xhaka. Das hat einfach viel, viel Freude gemacht, diese Europameisterschaft. Und ich bin so halb traurig. Ich bin so halb traurig, dass wir da irgendwie ausgeschieden sind. Weil Elfmeterschießen ist immer, ja, eben, man kann immer sagen, es ist eine Glückssache, es ist immer 50-50. Aber wir haben es vielleicht verpasst, eben den Sack richtig zuzumachen. Aber das spielt keine Rolle. Also nochmals, ich habe das Positive gesehen in dieser Mannschaft und ich hoffe, dass es so weitergeht, auch an der Weltmeisterschaft dann. Also ich habe ein gutes Gefühl, ja.
Die Identität entwickelt sich ja und mitunter wandelt sie sich auch. Und als wir vor 3 Jahren mittlerweile mit dem Osmeier-Podcast begonnen haben. Da hast du ja auch relativ früh angetönt, wie der Schweizer sagt, deine Tochter, also die Jüngere, sei eine stolze Spanierin oder verstehe sich so. Und gar nicht so als Schweizerin. Aber wenn sie jetzt so mit der Schweiz mitgeliehen hat, also hat sie ja da jetzt mehr eine doppelte Identität oder hat sie sich dann auch sehr stark für die Spanier gefreut oder wie ist so die Verfassung?
Natürlich, also ich wüsste nicht, wie sie reagieren würde bei Deutschland gegen nicht
Das hat sie
Deutschland,
nicht gesehen.
bei Spanien gegen die Schweiz,
Ja.
Spanien, Schweiz, wenn das Spiel gewesen
Das
wäre.
gab es ja vor 3 Jahren dann beim Viertelfinale auch. Ja,
Genau.
das hat sie
Aber
nämlich nicht geguckt.
da war sie noch nicht so in diesem Fußball drin,
Ja,
in
jetzt
dieser
kommt sie rein.
Situation drin. Ja, also ich weiß nicht. Also ich glaube eher, sie würde wahrscheinlich eher für Spanien schlägt ihr Herz.
Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, Urs Meyers Wahlheimat ist ja Marbella, selbst wenn der mitunter mehr in Baden-Württemberg, meinem Bundesland, unterwegs ist in einem Monat als ich selber, selbst wenn ich auch ein paar Kilometer mal zurücklege, aber das ist ja immer wieder beeindruckend. Ja, jetzt in meinem Urlaub war ich in Bayern, vielleicht war ich da dann mehr unterwegs als du, aber nur weil ich von Tag zu Tag immer woanders hingereist bin, sozusagen
Ja.
von Nürnberg bis München und das in mehreren Etappen. Aber das ist eine andere Geschichte, die Leute vielleicht gar nicht so sehr interessiert, aber jetzt reden wir doch noch über deinen Freund Jürgen Klopp, der in Würzburg, ja, das sind wir auch in Bayern, also ganz genau gesagt in Franken, wo ich auch war, im Gespräch mit Michael Leopold von Sky in einer großen Runde eigentlich offen gelassen hat, ob er überhaupt als Trainer zurückkehrt. Wobei er gesagt hat, nur Padel spielen mit Urs Meier, das sei dann doch zu wenig. Also das habe ich jetzt ein bisschen verfälscht. Also er sagte eben diese Rückschlagsportart und nur Großvater und Vater sein und was noch. Ja, also das könnte es dann doch nicht sein. Er ist ja erst wie alt, 57 oder 58 inzwischen, aber sowas. Und du bist ja auch noch sogar etwas drüber, trotzdem sehr aktiv. Ja, aber. Wie siehst du die Sache? Und habt ihr euch denn jetzt schon mal ausgetauscht, auch in der Paddelanlage? Achso, da braucht man ja dann
Nein,
noch
haben wir noch
Mitspieler.
nicht. Ich bin noch nicht nach Mallorca gekommen, obwohl ich da im Prinzip sein hätte sollen.
Bei Jürgen Klopp
Eigentlich,
oder aus anderen Gründen?
ja, auch nicht bei ihm, also im selben Club auf jeden Fall. Wir hätten uns dann da getroffen
Golfclub.
beim Mallorca Open. Genau, also das war mir, aber da war ich dann nicht. Er
Trefft
war
euch
da,
doch
ich war
mal
nicht
beim
da.
Taylor Swift-Konzert, wo er jetzt auf den Geschmack gekommen bist, ist und du die junge Tochter noch hast. Und eine
Ja,
Enkelin noch dazu, die jetzt getauft
keine
wurde.
Ahnung.
Ja.
Also wir werden uns sicher irgendwo wieder mal treffen und wahrscheinlich auch vielleicht mal eine Paddelpartie spielen, keine Ahnung. Und was seine Zukunft anbelangt, das muss er entscheiden. Er wird sicher irgendetwas machen, ob es jetzt als aktiver als Trainer ist oder sonst irgendwas. Irgendwas wird er sicher noch machen und eben, er ist genügend intelligent, er ist genügend eloquent. Und es sind seine Entscheidungen, nicht meine Entscheidungen. Also.
Alexander Zverev, dein Geschäftspartner, was die Virtual Reality Brillen angeht, hast du den inzwischen mal kennengelernt?
Nee, immer noch nicht. Nur
Ja.
sein Bruder. Genau.
Dabei ist er jetzt 3 Jahre auf den Tag, genau 3 Jahre nach seinem Olympiatriumph von Tokio, noch unter Corona-Bedingungen, in Paris ausgeschieden im Viertelfinale. Ja, das war ja übrigens sogar am Schweizer Nationalfeiertag, was ihm aber vermutlich egal war, da er ja doch Deutscher mit russischen Wurzeln ist oder Hamburger, wie man das will, und halt kein Schweizer, außer vielleicht beim Geldverdienen, sozusagen ein angedachter Schweizer. Ja, irgendwie, ich höre ja auch manchmal so, ja, nicht so viel jammern und so. Das könnte aber einer dem Zverev womöglich auch mal sagen. Also, da hat man ja fast den Eindruck, es war nur für ihn heiß. Also, der Musetti hat ja möglicherweise unter den gleichen Bedingungen und auf dem gleichen Platz gespielt, aber ich höre dann immer, ja, Zverev so von der Hitze geschlaucht, das ist ja ganz furchtbar, der hätte eigentlich mal wieder quasi schon gewonnen, also nicht nur das Viertelfinale, sondern das Turnier hatte er quasi schon gewonnen, so denken einige Deutsche, zumindest Journalisten, war aber nicht so.
Ja, nee, ist nicht so. Ist ja immer schön, dass es im Sport eben nicht so einfach so ist, dass keine Ahnung was. Die Nummer 1, 2 oder 3 irgendwo, die Nummer 25 irgendwo einfach schlägt. Nee, es ist nicht so. Und ja, und die Aussage habe ich auch gelesen, habe mir ja auch meine Gedanken gemacht.
Dann verrat sie
Ja,
uns. Oder ist das
also
geschäftsschädigend?
ja, im Prinzip ist es halt immer, es ist immer Es ist nie gut, wenn man dann im Nachhinein irgendwo eine Entschuldigung bringt für eine Niederlage, die dann irgendwo mit dem Wetter zu tun hat, eben nochmals. Es ist immer für alle gleich heiß, für alle gleich kalt, für alle gleich nass.
Und es
Vielleicht
haben
hat man.
möglicherweise andere Leute auch noch Knieschmerzen, außer Alexander Zverev.
Kann auch passieren
Ja.
und so weiter und so fort. Ja, also genau. Aber wie gesagt, es ist schnell irgendwas gesagt im Ärger, im Frust, in diesen Situationen, wo man dann im Nachhinein sagt, ja, hätte ich das lieber nicht gesagt, vielleicht, ja.
Aber wenn man gut wegkommt damit, wenn man durchkommt mit der Argumentation, dann muss man es nicht so sehr bereuen.
Ist ja gut weggekommen.
Ich glaube schon. Also gibt natürlich, es gibt so Nörgler wie ich, die Zverev auch mal kritisch sehen, aber ich glaube insgesamt und gerade eben von der Presse her, darauf will ich ja hinaus, dass die Journalisten dann auf Pro Zverev schreiben und dann, wenn gar nichts mehr hilft, kommt das wieder aus der Mottenkiste. Also jetzt wird er aber bald ein Grand-Slam-Turnier bestimmt gewinnen. Also den Spruch, den wir schon seit 10 Jahren gehört und geschrieben haben. Nun gut, aber wir können von Alexander Zverev zu Angelique Kerber kommen. Da wäre das ja auch gerade aus deutscher Sicht eine wunderbare Geschichte gewesen, wenn sie mit einer Medaille bei Olympia abgetreten wäre, wenn sie sogar Gold geholt hätte. War aber auch nicht so, weil da gab es auch eine Chinesin in dem Fall im Viertelfinale, die da auch, nachdem der erste Satz verloren war, im Tiebreak zurückgeschlagen hat und dann ja mit dem vierten Matchball den Tiebreak des entscheidenden Satzes gewonnen hat. Was ich da
Ja.
aber sehr eindrucksvoll fand, da habe ich dann an dich gedacht, Urs Meier, und deinen Spruch vom Loslassen. Also zumal ich ja mit Angie Kerber auch hin und wieder zu tun hatte und weiß, wie schwierig das sein konnte, wenn sie mit sich und mit der Welt haderte. Aber nachdem die Entscheidung halt da war, ich höre nach Olympia auf, ist meine Wahrnehmung schon, dass sie einfach da locker drauf ist, so wie man sich das öfter gewünscht hätte. Und eben nicht nur, als sie ja doch auch erst die Siege eingefahren hat, sondern selbst nach dieser Niederlage, nach diesem halt doch vorgezogenen Karriereende.
Ja, das ist oft so, dass wenn eine Klarheit da ist, wenn der Druck vielleicht auch etwas weg ist, dass man dann lockerer wird, dass man da freier wird. Und ja, das würde man sich vielen Spielern oder vielen Sportlern wünschen, schon während der aktiven Zeit. Aber das ist ja auch oft ein Reifeprozess, der ja da stattfindet, oder? Und das sind ja oft sind so junge Menschen, die halt einfach auch von ihrer Lebenserfahrung her noch nicht diese Reife haben, diese Gelassenheit, oder? Vielleicht auch mit sich selber nicht arbeiten, an sich nichts arbeiten in diesen Bereichen und dann erst am Schluss merken, oh verdammt nochmal, wenn ich da lockerer an die Sache rangegangen wäre, hätte ich den größeren Erfolg gehabt. Das ist ja oft so. Es ist bei vielen Sportarten, eben Tennis ist so eine Sportart, Golf ist so eine Sportart. Ja, es gibt viele Sportarten, wo es so ist, mit mehr Lockerheit hätte man die besseren Resultate.
Man kann nur nicht mehr beweisen, wie es anders gelaufen wäre. Mir
Ja,
fällt allerdings, ja.
man merkt das selber, oder? Wer ja so eine Lockerheit hat, oder als Sportler ist ja der Marco Odermatt im Skilaufen, der hat ja eine unglaubliche Lockerheit, oder wie er mit dem umgeht, wie er auch nach den Siegen, wie er da noch feiert, wie er unter die Leute geht, wie er einfach nur dieses. Das Kopfkino schaltet da nicht einfach ein und ich bin nicht unter Druck und jetzt muss ich unbedingt und dann verkrampft man sich. Der hat so eine Lockerheit drauf, so ein Dings. Und das ist das, was ja eigentlich die Champions ausmacht, oder?
Und du bist auch
Auch im
sicher, dass das bei diesem Alpinkönig so bleiben wird, bleiben muss? Oder kann das eben
bin ich
über
nicht, nein.
Entwicklung von ein
Das
paar Jahren auch
kommt.
mal sein? Weil wir hören ja öfter jetzt von Sportlern, die zwischendurch auch doch mal Probleme haben. Und Simone Biles zum Beispiel, die Turnerin, ist ja da auch ein
Ja, ganz
Beispiel,
genau,
jetzt
ganz genau.
zurückgekehrt. Allerdings hatte eben auch schwierige Zeiten.
Ja, aber bei der Beiz war es vielleicht auch so, oder ich meine, ich habe ja die Doku gesehen von ihr auch. Ja, das war natürlich auch so die lange Zeit, oder? Irgendwann ist man auch mal ausgebrannt. Das ist immer wieder dasselbe. Man geht immer wieder und auf einmal verliert man vielleicht auch die Freude am der Sportart,
Aber
oder?
nicht am Urs
Wenn,
Meier Podcast.
Hoffentlich
Ja.
nicht. Und wenn diese Freude natürlich nicht mehr da ist, ja, dann passieren eben Sachen, dann beginnt man zu überlegen und weiß nicht was, und da kommen eben solche Situationen. Und ich glaube, bei ihr ist es jetzt wieder, auf einmal ist wieder so diese Freude am Turnen, an dem, was passiert hier, ist wieder da, und dann schaltet auch der Kopf, schaltet da wieder ab. Und es geht in die Automatismen rüber. Und bei Marco Odermatt kann es natürlich schon auch sein, dass wenn mal eine Verletzung da wäre, dass man natürlich nicht hofft, aber dass man auf einmal, dass dann eben diese Leichtigkeit, dieses, das, was jetzt momentan einfach so fließt, dass dann nicht mehr da ist, dass man auf einmal vielleicht kämpfen muss wieder für diese Situation, und dass man da beginnt, ja, Gedanken zu haben, ja, dass man diese Leichtigkeit auch verlieren kann. Das ist natürlich immer eine Gefahr, ja.
Mal zum Geldverdienen als Vortragsredner und mal zum Entspannen als Urlaub. Eben Urs Meier ist sehr viel unterwegs. Bekommst du denn eigentlich dann den Sylt-Trip noch unter? Der bestimmt auch
Sylt?
bevorsteht. Ja. Denn die Bild-Zeitung meldet ja, Johannes B. Kerner wird auf Sylt heiraten. Das kann er doch nicht ohne Urs Meier machen, wenn er das in größerem Kreis tun will.
Er hat die Frau auch kennengelernt ohne mich, also dann muss er mich auch nicht sonst dabei haben, ja, also um Gottes Willen.
Du weißt davon nichts.
Ich weiß noch, ich habe noch keine Einladung für Sylt.
Ja, das wäre aber sicher nicht das Schlechteste, wenn er dich dann einladen würde, um ihn an seinen Spruch
Ja,
zu erinnern. Ja,
genau.
ja. Bevor er aus der Villa rausgeschmissen wird auf Sylt, das hat ja auch die Bild am Sonntag berichtet, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja.
Habe ich nicht mitgekriegt.
Ja. Was denkt man sich denn da so, wenn man die Leute kennt und dann große Schlagzeile und dann steht jemand auch mal nicht so gut da? Also denken, na gut, das könnte vielleicht doch sein, kann ich mir zwar nicht so gut vorstellen, so kenne ich den und den nicht. Oder denkst dann eher, na gut, also ich weiß zwar nichts Genaues, aber wahrscheinlich ist das ja alles irgendwie Quatsch oder an den Haaren herbeigezogen.
Also erstens mal mein Bild von Johannes B. Kerner oder von den Menschen generell, wird sicher nicht beeinflusst von Schlagzeilen oder von den Medien, sondern das versuche ich immer selber rauszufinden mit persönlichen Gesprächen, wenn das möglich ist. Und wenn das nicht möglich ist, dann bilde ich mir da auch keine Meinung. Dann ist es einfach neutral. Ich gehe an die Menschen neutral, mal grundsätzlich, oder? Und dann können sie mir beweisen, was sie für Menschen sind, ob sie mir gefallen, nicht gefallen, was sie für Einstellungen haben, was sie für und so weiter und so fort. Und bei Johannes B. Kerner weiß ich ja, was ich habe, also um Gottes Willen.
Jetzt haben wir schon den 60. Geburtstag von Jürgen Klinsmann verpasst, am 31. Juli 2024, aber Johannes B. Kerner, da kannst du dir tatsächlich für deinen Freund noch ein schönes Geschenk überlegen, denn der hat ja im
Ja.
Dezember Geburtstag. Und dann, ja, eine schöne Sache wäre auch, wenn du ihn mal aufklärst, dass das Fake News sind, seine Geschichte mit Anna Nicole Smith Plakat, weil das zwar sicher eine schöne Frau gewesen sein kann, die er auf dem Plakat hatte, dessen Klaudern ihn in die Zelle wohl mal kurz gebracht hat, aber das kann rein zeitlich nicht Anna Nicole Smith gewesen sein. Das müsste ihm, glaube ich, auch mal jemand sagen. Oder könnte zumindest, also es wird sein Lebensglück nicht davon abhängen.
Ja gut, da muss er einfach diesen Podcast hören, oder?
Ja, genau, dafür könntest du ja weltweit überall, wo du bist, dann doch sorgen, das immer mal fallen lassen. Urs Meier Podcast hier und dieser Ralf Kohler ist auch ein, vielleicht gar nicht so schlechter Typ, der freut sich da auch, der legt sich da ins Zeug für den Urs Meier Podcast.
Das
Er
stimmt.
trägt auch lange Pausen, jawohl, mit einer
Das ist
Engels
so.
Geduld, genau, und ist sehr dankbar. Ja, jetzt gibt es nur eine Sache zu fragen im Moment. Wie bist du denn, Urs Meier, als Schiedsrichter-Experte für die nächste Saison aufgestellt? Blue TV in der Schweiz, Bezahlsender und das Zone, bleibt es dabei oder gibt es was Neues?
So soll es sein, ja.
Und wie viele Einsätze bei der Zone? Haben Sie noch
Das
mehr
weiß ich
Geld
noch nicht.
hervorgezaubert?
Das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Es ist nicht die Quantität, es ist die Qualität, die entscheidend
Und
ist.
bei Blue bist du in der Champions League dabei.
Genau, so ist es.
Wir müssen dann übrigens auch mal erforschen, ob Sylvia Walker eigentlich noch bei Blue ist, die ja jetzt auch einen EM-Titel hatte, also die deutsche Moderatorin, für die wir hin und wieder Schweizerdeutsch-Übersetzung gemacht haben. Ach so, und genau diese Tradition würde ich auch mal gern aufleben lassen. Da habe ich schon seit einiger Zeit gerade einen Titel im Kopf, aber heute haben wir jetzt auch keine Zeit mehr dafür, um denn dann noch halt wenigstens unter der 1-Stunden-Marke zu bleiben. Ja, hören Sie gerne auf frühere Folgen, liebe Hörer, und seien Sie beim nächsten Mal dabei, wann immer es ist, hoffentlich bald. Tschüss.